Hallihallo und herzlich willkommen heute mal wieder bei einem Generationencast. Dieses Mal haben wir die vierte Spielgeneration uns vorgenommen und haben auch ganz neue Konsolen für die damalige Zeit, denn wir sind upgegradet auf den DS. Mit dabei heute sind Schwammi,
Hallöchen.
Nille,
Hallo.
ja, und ich, Tirini. Genau, und ja, dann beginnen wir mal.
Genau, ja. Vierte Generation, wie du schon so schön gesagt hast, die ersten Pokémon-Spiele, die für Nintendos damals neue Konsole, den Dual Screen erschienen sind, den DS. War was ganz was Tolles, weil man hat auf einmal zwei Bildschirme.
Und man konnte touchen.
Ja, der Dutch Screen, wie man so schön sagt.
Die Spiele haben ja ein bisschen auf sich warten lassen, kamen so ungefähr 2 Jahre nach dem DS-Release raus. Aber als sie dann kamen, war es natürlich wieder eine große Revolution in der Pokémon-Welt.
Ja, also ich weiß noch, dass ich total gehypt war. Ich habe mir alle drei geholt. Zu den Namen, es gibt Pokémon Diamant, Pokémon Perl und Pokémon Platin. Diamant und Perl sind so die zuerst rauskamen und eigentlich so ein Bundle wieder. Und Platin war dann vereinend und hat dann die Story weitergeführt von den beiden.
Genau, ist natürlich wie gehabt in den Pokémon-Generationen, wie es damals war, muss man ja eigentlich sagen, weil das machen sie ja irgendwie mittlerweile nicht mehr. Platin war ja die dritte Spezialedition, dann wie Gelb, Kristall und Smaragd vorher schon.
Genau. Und das Ganze spielt auf der Halbinsel Sinnoh. Man könnte sich das Ganze vorstellen wie Hokkaido in Japan, also ganz im Norden.
Genau, weil das ist auch die Region, auf der Sinnoh basiert.
Ja, genau.
Deswegen.
Ja, logisch.
So ziemlich. Okay.
Genau. Eine der größten Neuerungen, die auch seitdem nicht mehr, also überhaupt nicht mehr aus Pokémon wegzudenken sind, sind die Nintendo Wi-Fi Connection, also die Internetfähigkeiten der Pokémon-Spiele, die seit dem Nintendo DS dann natürlich auch in Pokémon vertreten waren. Und damit konnte man da, man konnte Diamant und Perl schon online kämpfen natürlich, sogar mit Voice Chat, was auch heute immer noch da ist. Es gab erstmals diese globale Tauschstation, ein quasi online
Ja.
ja, Versandhandel
Ja.
oder Verhandlungsbasis für Pokémon.
Eine Tauschbörse eigentlich eher.
Tauschbörse, genau, ist das Wort, ja.
Ja,
Danke,
genau.
Deutsch.
Ja.
Und ansonsten konnte man noch was online machen? Also in Platin konnte man dann später in den Poké-Centern so kleine, witzige, so kleine Minispiele machen.
Ja.
Ja,
Ich
genau,
glaube.
es gab ja diesen Online, wie hieß es, Plaza?
Ja, irgendwie
Ja,
sowas,
irgendwie
Wi-Fi
sowas.
Plaza.
Wi-Fi Plaza, ja. War auf jeden Fall eine Geschichte. Es gab auf jeden Fall, Multiplayer, war eine ganz große Geschichte, in Diamant, Perl, Platin in der vierten Generation. Also muss man wirklich sagen, die hatten ja viel auch, leider, was ja jetzt leider nicht mehr funktioniert, weil sie ja die ganzen Online-Geschichten abgeschaltet haben, Nintendo für Wii und DS. Aber damals, für die, die es nutzen konnten, bestimmt sehr spannend. Ich konnte es nie.
Kein WP-Netz.
Nein, gar kein Internet, gar kein WLAN, gar nichts. Wir
Ach
hatten,
so.
oh. ja, das war schlimm auf dem Dorf. Also
Ach
ich kann
Gott.
dir sagen, ja, zu der Zeit null.
Ja, ich habe da eine ganz witzige Anekdote und zwar, ja, für die, die jetzt neu hören, ihr kennt vielleicht noch Maria, unsere Ex-Mit und eines unserer Ex-Mitglieder. Und wir beide haben unsere Stimmen das erste Mal gehört, als wir versucht haben, über diese Nintendo Wi-Fi Connection ein Macholo zu tauschen. Und ich weiß noch, das war so eine der witzigsten Erfahrungen, die ich jemals mit Pokémon gemacht habe. Weil man konnte da Voice chatten mit einer absolut überragenden Qualität und ja, war auf jeden Fall sehr abenteuerlich.
Ja, das ist, also wirklich benutzbar war das nie.
Nein.
Es ist, ich weiß noch nicht, wie es immer noch da ist, wahrscheinlich einfach, weil es einfach zu implementieren ist.
Ja, ich meine, die haben das Mikrofon ja eh schon an der Konsole. Warum es nicht nutzen,
Ja.
wenn es denn geht? Ja, das ist.
Also es ist nicht komfortabel zu benutzen, sagen wir es mal so. Aber es war auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Ich habe das in Diamant und Perl eigentlich nur mit meiner Schwester benutzt, die im Zimmer neben dran war. Also der
Was
Nutzen
aber auch
war für
schon cool
mich.
ist.
Ja, es war witzig, aber der Nutzen war natürlich limitiert für mich. Aber
Ja.
allein, dass man jetzt tauschen konnte und bekämpfen online, ist genial. Also die dritte Generation war bei mir noch extrem weit verbreitet im Freundeskreis. Da hat einfach jeder Pokémon gespielt, aber dann schon so ab Diamant und Perl ist es zurückgegangen und es ist natürlich cool, wenn man dann trotzdem noch so viele Leute zum Spielen findet.
Oh ja.
Also bei mir war es ganz interessant. Bei mir war die vierte noch voll drin, weil bei mir irgendwie jeder ein DS hatte. Das war so das Ding damals und da hat auch jeder noch Pokémon gezockt und dann danach ging es bei mir erst runter. Deswegen habe ich, glaube ich, auch die vierte so oft gespielt und keine Ahnung, bin auch total begeistert von der vierten. Mag ich einfach sehr gern.
Ja, ich weiß nicht, bei mir war es irgendwie so, dass ab so nach der zweiten Generation ist es bei mir irgendwie im Freundeskreis so gestorben, mehr oder weniger. Ich war dann so der Einzige, der dann noch irgendwie was mit Pokémon am Hut hatte, aber gut, ich hatte auf jeden Fall auch meinen Spaß mit den Spielen. Und zwar sehr, 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 sehr oft.
Ja, genau, gehen wir doch mal zu den Spielen. Wir haben jetzt den Professor Eibe und der ist im Team zusammen mit Professor Eich und die beiden entwickeln den Pokédex. Und als Starter haben wir neue Pokémon und zwar Plinfa, Panflam und
Chillast, ja.
Chillast. Genau. Und ja, dieses Mal haben wir eine neue Kombi, das Plinfa nämlich ein Wasser-Ding, Wasser-Vogel-Pokémon ist, beziehungsweise später Stahl, Wasser-Stahl.
Ja, am Anfang wird es nur Wasser und dann zum Schluss ja, Wasser-Stahl
Ja,
und
stimmt.
Chillast kriegt dann zweite Boden dazu und Panflam leider Kampf. Wie, aber ich muss sagen, ich glaube, also Panflam ist von den ganzen Feuerkampf, ich glaube, würde ich fast sagen, der beste Starter. Ich meine, Panferno war zumindest zu der Zeit, glaube ich, kompetitiv ziemlich oft häufig gespielt.
Ja, das
Ja,
stimmt.
wurde
bis
jetzt,
Snappy halt mit
ich
Tempomacher
wollte gerade,
rauskam.
wurde jetzt halt von Logar wieder überholt wegen Fähigkeit, genau. Ja.
Ja,
Ja.
es ist auch auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert von den Generation 4 Pokémon. Nicht so sehr wie Generation 3 natürlich.
Ja.
Aber war auf jeden Fall eine sehr abgerundete Edition. Ich habe eigentlich keine großen Beschwerden an
Ja,
Ja,
eigentlich. Also ich
doch,
bin
also.
mit allen neuen Pokémon ziemlich gut zurechtgekommen eigentlich.
Mein absoluter Favorit ist einfach Darkrai. Also ich liebe Darkrai. Und auch, also es gab noch nie so viele legendäre Pokémon wie in der vierten Generation. Also neue, ich glaube 14 Stück waren es, 14 neue legendäre, die es gab. Und es gab ja alles Mögliche. Man konnte welche auf Inseln fangen, man konnte welche in Buchten fangen, in Schluchten in der dritten Welt. Also Giratina in Platin konnte man dann in der dritten Welt fangen.
Etwas ungünstige Formulierung.
Oh, shit. Dritte Dimension oder vierte Dimension, so, eher so.
Zerrwelt heißt es in-game, aber ja.
Genau, ich wusste den deutschen Namen nicht mehr. Gut. Fail. Ja, dann Shaymin war da, also mega cool. Shaymin ist einfach. Ich hab's verpasst, mir Shaymin zu holen im Juli. Ich weiß gar nicht,
Ah.
was mit mir los ist.
Ah. Das
Ja, und
ärgerlich.
Arceus dann nicht zu vergessen.
Ja, also die haben mythologisch ziemlich was geboten in der vierten Generation. So,
Ja.
so storytechnisch. Ich meine, mit Team Galactic als dem bösen Team und Cyrus als ja Hauptantagonisten war schon ziemlich cool, was sie gemacht haben, vor allem in Platin. Das
Ja, auf jeden Fall.
wird ziemlich finster in Platin teilweise.
Also Platin lohnt sich auf jeden Fall. Wer es noch nicht gespielt hat, spielt Platin.
Ja, wobei ich fand 14 Pokémon, legendäre Pokémon waren zu viel in der vierten. Das ist so eine Sache.
Ja, sie kamen mir gar nicht mal so legendär vor, nur halt
Es
besonders
ist
schön.
halt, sowas wie Fiona wäre vielleicht cool gewesen, wenn es irgendwie erklärt geworden wäre, aber es war halt einfach nur so, du
Ja.
wusstest irgendwie, dass du Manaphy mit Ditto halt züchten konntest zu Fiona,
Genau.
aber es hatte, also Fiona hatte nie irgendwie eine Relevanz im Spiel.
Ja,
Ja,
das war es
genauso wie
dann.
Rotom. Also Rotom habe ich
Aber es ist auch kein
irgendwie.
legendäres.
Nee,
Rotom ist
Rotom
kein legendäres.
Ach so, stimmt. Aber es ist trotzdem ein besonderes
Das
Pokémon.
schon. Ja, das war.
Denn Rotom kann ein Kühlschrank sein und ein, ich glaube, ein Staubsauger noch und nee.
Nee, Staubsauger nicht, das war.
Nee,
Nee,
Staubsauger gerade nicht.
es gibt Kühlschrank, Rasenmäher, Ofen,
Waschmaschine.
Ah, die
Waschmaschine
Waschmaschine.
und
Ja. Ventilator.
Ventilator, ja, genau.
Genau.
Und bald auch Pokédex.
Und bald auch Pokédex, ja.
Sehr cool, ja.
Ja, die verschiedenen Formen, die waren in Platin nur drin. Und aber auch nur, wenn man ein spezielles Item hatte, was online verteilt wurde, glaube ich. Irgendwie sowas.
Ja.
Irgendein Ticket, dann wurde ein Raum aufgemacht und da konntest du dann die
Genau,
verschiedenen Geräte.
richtig, die waren. Also mittlerweile ist es ja einfacher geworden, ja, Rotom in seine verschiedenen Formen zu bringen.
Ja.
Also
Ja, wäre auch schade, wenn nicht wegen seiner großen kompetitiven
Ja,
Benutzung.
genau. Also von allen Formwandler-Pokémon ist es irgendwie viel einfacher geworden, das zu machen jetzt, oder?
Ja, auf
Ich
jeden
meine,
Fall.
wenn man jetzt mal an Deoxys denkt, man hat die ganzen Meteoriten einfach in einer Reihe aufgereiht, kann man sich aussuchen.
Deoxys, dass man nur eine Form pro Spiel haben konnte, war schon echt nicht so
Ja, ne?
praktisch.
Das ist Ja, und jetzt schmeißen sie das Zeug einfach alles in die Spiele rein. Hier habt ihr. Bitteschön.
Ja. Finde ich aber sehr gut, eigentlich.
Ja.
Aber mal zurück zur vierten Generation.
Ich würde noch ein bisschen auf die Pokémon eingehen. Ja. Was ich ganz schön fand, ist, dass man zu älteren Pokémon ein paar neue Evolutionen hatte, ob jetzt Weiterentwicklungen oder Vorentwicklungen. Wie zum Beispiel,
Pantimimi.
Zum Beispiel. was ich sehr mochte, das gefällt mir besser als Pantemos, weil es sieht nicht ganz so sieht nicht ganz so gruselig aus. Aber ja, Magbrand, Elevoltag, Tangolos, also man hat
Volumidas. Volumidas ist so das schlechte Beispiel für mich aus der Reihe, aber sonst sind die alle aktiv.
Ich finde Volumidas klasse. Volumidas hat Stil. Komm. Aber ja, ich weiß nicht, Elevoltag ist irgendwie, war für mich gewöhnungsbedürftig damals. Ich fand Magbrand immer besser.
War bei mir genau andersrum, witzigerweise.
Aber ja, ich fand's ganz schön, was war's noch? Roserade war noch dabei. Ich fand das ganz schön, dass man von alten Pokémon eben ja neue Entwicklungen gesehen hat. Ich finde, das sollten sie öfter mal oder sollten sie mal wieder machen.
Auf jeden Fall, abseits
von ich fand das in der zweiten Generation schon schön mit Stalos und Cherox.
Also was ich dann auch total lustig fand, waren die Baby-Pokémon, die, wie sie so genannt werden, die Vorentwicklungen. Also man kennt jetzt zum Beispiel Rilu und Togepi, die aber jetzt wirklich nicht dazu zählen, aber die so ein Beispiel dazu sein könnten, wie es ungefähr aussieht. Also man hat die Pokémon schon, die gibt's schon, und dann gibt's in der nächsten Generation die Vorentwicklung davon, die plötzlich auftaucht. Und was ich einfach zum Schreien finde, ist Mampfaxo.
Ja, und weil
Relaxo hat eine Vorentwicklung und es ist einfach ein kleines, fettes Mini-Relaxo mit stehenden Ohren. Sieht aus wie ein Totoro irgendwie. Das ist traumhaft.
Ja. Ich meine auch, Mampfaxo war eins der ersten Pokémon, die zur vierten Generation angekündigt wurden, die veröffentlicht wurden, glaube ich.
Ja,
wurde glaube ich, im Mystery Dungeon geteasert sogar.
In Mystery Dungeon und im siebten Pokémon-Film auch, hier Rayquaza gegen Deoxys.
Genau, ja. Und ich, Mampfaxo, vielleicht ein kleiner Trivia-Ausflug, Mampfaxo ist, würde ich sagen, oder würde ich behaupten, das am schwersten zu, ja, fangende, beziehungsweise irgendwie auch zu sehende Pokémon in der ganzen vierten Generation, jetzt mal Events ausgenommen, weil es nur von Honigbäumen angelockt wird, beziehungsweise Honig an Bäumen, und ich glaube nur zu 1%. Also das ist, ja, es ist ziemlich schwer zum Sehen und ich will gar nicht anfangen, was die Chance für ein Shiny Mampfaxo ist. Das
ja, stimmt. Schwammi geht gleich wieder in die Shiny-Schiene.
Ja, also wer sich das mal ausrechnen möchte, das ist also man erstmal Honig am Baum, dann 1% und nochmal Shiny, das kann man sich ausrechnen. Ich bin jetzt dazu voll dafür, aber ja, ich meine, es ist halt so, dass es war ein schönes Feature mit dem Honig, aber es funktioniert irgendwie merkwürdig. Weil die Wahrscheinlichkeiten so komisch verteilt sind. Und zwar, ich habe das jetzt gerade hier mal vor mir, es gibt drei Gruppen. Gruppe 1 70%, 20%, Gruppe 2 und Gruppe 3 wäre dann dementsprechend entweder 0% oder 1%, je nachdem, wie sie das verteilt. Und dann gibt's noch die Chance zu 10% bzw. 9%, dass gar kein Pokémon auftaucht. Also, ich weiß auch nicht, irgendwie, es war gut gemeint mit dem Honig. Mit den Bäumen, aber irgendwie hat es nicht so dolle funktioniert. Ich hab's wenig genutzt.
Ich auch, ja.
Sehr wenig. Ich find's besser, wie sie den Honig jetzt handhaben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach so Pokémon anzulocken. Einfach so.
Ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade bei neuen Fangmechaniken sind, Schwarmkämpfe oder Pokémon-Schwärme generell, nicht Schwarmkämpfe, gab's auch das erste Mal in der vierten Generation.
Oh ja, ganz, ganz, ganz viele Viecher im Wald, zum Beispiel.
Ja, ich weiß nicht, sind die täglich gewechselt?
Ich glaube schon, es gab an verschiedenen Wochentagen dann verschiedene Schwärme.
Ja, man konnte, ja. Gab's eine Person, die man fragen konnte, wo gerade was los war.
War es nicht sogar der Professor?
Ich glaube, es war eine Verwandte von Lucia, die kleine Schwester oder so. Ich glaube irgendwie sowas. Wenn meine Erinnerung mich nicht im Stich lässt jetzt gerade.
Ja, lass mal kurz googeln, ich will es jetzt wissen.
Okay.
Zwischenzeitlich kann ich ja mal ganz kurz auf die Spielumgebung eingehen. Und zwar, man ist dieses Mal total in Regen, also in allen Wetterlagen dabei. Also man hat Schnee, man hat Regen, man hat Sonne. Ich weiß gar nicht, das war jetzt auch das erste Mal, wo es diese ganzen krassen Schneestürme gab da oben.
Ja, du hattest das. Du hattest auch einen wunderschönen, ich glaube, 11- oder 12-stufigen Tag-Nacht-Wechsel.
Ja,
Also es
stimmt.
gibt drei grobe Tageszeiten, das ist halt morgens, tags und dann nachts. Aber es gibt Screen Tint, glaube ich, in 11 oder 12 verschiedenen Variationen, je nachdem, zu welcher Tageszeit man gerade spielt. Hat ästhetisch auf jeden Fall was für sich.
Ja, also grafisch macht es ganz viel her. Die Pokémon haben auch gewechselt, allerdings nicht ganz so stark. Also es gab nicht so viele Variationen beim Wetterwechsel und beim Tag- und Nachtwechsel, fand ich.
Ja, es ist halt, man hat halt seine nachtaktiven Pokémon, man hat seine Pokémon, die halt irgendwie bei Regen häufiger anzutreffen sind oder irgendwie solche
Ja.
Geschichten. Das gab es vorher ja auch schon, also zumindest mit Tag-Nacht, auch in der zweiten Generation. Aber nicht ganz, es ist nicht ganz so prominent gewesen, dieses Tag-Nacht, diese Tag-Nacht-Geschichte. Es ist einfach mehr ästhetischer Natur.
Genau,
Ja, das
es ist,
stimmt.
wirkt halt auch nicht so aufgesetzt wie in der zweiten Generation, wo es halt benutzt wurde, weil es neu war.
Ja, genau.
Ja.
Übrigens hattest du recht, Charmy, mit den Charm-Pokémon, und zwar die Schwester vom realen
Aha.
Pokémon.
Ich hab die Spiele doch oft genug gespielt.
Ist schon ein bisschen her wieder.
Ja.
Was ich witzig fand der vierten Generation, dass auch diese ganzen Badges Überhand gewonnen haben, also diese ganzen Bänder, genau, heißen die ja. Weil du kannst ja, so viele NPCs haben dir einfach irgendwelche Bänder gegeben, abhängig von zum Beispiel dem Wochentag.
Ja, es gab ja
Und
in Sonneweg gab es die eine, die jeden Tag eine andere Geschichte erzählt hat und jeden Tag ein anderes Band gekriegt hast.
Ja.
Also es war auch irgendwie notwendig, viele Bänder zu sammeln, weil es gab in Platin in der im wo war das? Dieses Bändersyndikat im Erholungsdingens. Da gab es dieses Bändersyndikat, da konntest du nur rein, wenn ein Pokémon irgendwie komplett mit Bändern vollgekleistert war.
Ah ja, genau.
Und das Einzige, was es da drin gab, war irgendwie absolut teure Bänder zum Kaufen. Also ich weiß auch nicht, ich verstehe es immer noch nicht, was der Sinn davon war, aber gut.
Style.
Ja.
Was gibt's denn noch zu sagen?
Ich weiß nicht, wir sind so ein bisschen auf die Spielmechaniken, sollten wir vielleicht denken. Wir haben am Anfang ja gesagt, es waren die ersten Pokémon-Spiele für den DS und haben das irgendwie dann schleifen lassen.
Ach,
Wir
stimmt.
sollten vielleicht reden, was denn das Ganze so besonders macht, wie denn das Ganze aufgebaut war, ist und so weiter und so fort. Man hat ja jetzt auf einmal zwei Bildschirme und ho!
Genau, also die meiste Zeit war der untere Bildschirm eigentlich nicht Navigation, sondern doch Navigationsmenü. Also damit hat man eigentlich alle möglichen Menüs bedient und man hatte dann die ganzen Features. Also du konntest einen Taschenrechner haben, dann, ich weiß gar nicht, ob man den Pokéradar da schon haben konnte, man konnte den Schrittzähler haben und alles Mögliche. Also ich glaube, je nachdem, wo man dann hingekommen ist, hat man noch ein Feature dazu bekommen. Also man
Ja.
hatte das war halt nicht nur ein Pokédex, sondern dieses Multifunktionsgerät.
Es war genau gesagt halt dieses Pocket, also das ist
Genau.
ein Coverwort aus Pokémon.Watch. Und das war eben dieses Gerät, was der Protagonist auf der am Handgelenk hat, was dann eben auf dem unteren Bildschirm dargestellt wurde. Und du hast im Laufe des Verlaufs, ähnlich wie in Gold und Silber mit dem Handy, verschiedene Funktionen dazu bekommen, wie halt unter anderem auch dieses Pokeradar. Und da gab es dann auch praktisch Sachen wie eine Übersicht über die Eier in der Pension und beziehungsweise die Pokémon da und sowas. Also es war schon viel Spielerei, einfach wie typisch Pokémon, wir haben ein neues Feature und wir werden das jetzt ausnutzen.
Oh ja.
Aber es waren noch einige praktische Sachen dabei. Und vor allem fand ich halt, das Schöne war, dass der Kampfbildschirm aufgeräumt wurde, in dem eben die meisten Menüs auf dem Touchscreen
Ja.
geschoben wurden.
Ja.
Fand ich auch sehr schön und das war auch, also wenn man wirklich kämpfen wollte, dann war es einfach nicht zu übersehen, diesen roten Button zu drücken.
Ja, ich meine mich an ein Interview erinnern zu können, wo Masuda gesagt hat, er ist, oder ich weiß nicht, wer es war, aber es hat einer von Game Freak gemeint. Ich glaube, wenn er seine Tochter so sieht, seine, ich glaube, 3-4-jährige Tochter so spielen sieht, dann hat er gemeint, ist er froh darüber, dass er den Kampfknopf groß und rot gemacht hat. Also, schon sehr intuitiv, war schon sehr intuitiv auf jeden Fall.
Ja.
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zu Pocket, was ich ganz lustig fand. In Diamant und Perl gab es nur einen Knopf, wo man zwischen den Features
Oh,
wechseln
ja.
konnte. Und wenn man an dem Feature, das man wollte, vorbeigescrollt ist, musste man komplett nochmal durch die Liste, bis man wieder da war. Und das war teilweise ziemlich nervig. In Platin wurde
So
das zum
nervt.
Glück behoben. Man hatte einen Vorwärts- und einen Zurückknopf.
Ja, ich weiß noch, ich in Diamant, ich saß da, glaube ich, Stunden dran, weil ich jedes Mal wollte ich zu irgendwas Bestimmtem und dann bin ich vorbei und ich bin dummerweise immer bei dem scheiß Taschenrechner rausgekommen. Ich habe ihn nie gebraucht, aber na gut.
Ja, also
Er war halt auch da.
es gab, ich glaube, 25 verschiedene Features für die Pocket oder irgendwie sowas. Also von denen man, ich glaube, gar nicht alle kriegen konnte. Ein paar waren ungenutzt. wie zum Beispiel ein Wecker oder eine Eieruhr oder sowas ähnliches. Oder ja, genau. Ich weiß nicht, also die meisten, das meiste, was ich genutzt habe, war eben das Itemradar Nummer 7.
Ja.
Das weiß ich auswendig, welche Nummer das ist. Weil es einfach so schön zum Benutzen war. Ich meine, es war halt wirklich ein Radar. Man hat dann halt auf den Touchscreen gedrückt und dann hatte man sein Ping. Und dann konnte man sehen, wie viele Schritte in welche Richtung das Item dann war. Hat dann so einen Punkt aufgeleuchtet. Fand ich ganz nett. War auf jeden Fall ich würde sagen, in meinen Augen die beste Funktion der Pocket.
Ja, und auch ist so die beste Implementation des Itemradars.
Genau, es gab ansonsten noch, also ich glaube vom Event her gab's, ah genau, was nie verteilt wurde, war die Stoppuhr und der Wecker, genau, das war das. Aber was ich irgendwie sinnlos fand, war der Trainerzähler. Ich weiß nicht, der konnte, hat immer so Ranglisten. Ich glaube, was steht da? Da zählt, wie oft ein Pokéradar-Pokémon hintereinander aufgetaucht ist und zeigt die drei häufigsten an. Also gut, wenn man Shinies will, ist das praktisch, aber ansonsten habe ich damit nie so viel anfangen können. Und was ich auch nie verstanden habe, war der Freundschaftsstatus.
Meinst du dieses Ding, wo man zwei Pokémon dann hatte und man hat dann so auf das Herzchen
Nein, nein,
quasi?
das war, man musste die Pokémon halten und berühren. Ah, doch, doch, stimmt. Und dann kamen sie mit Herzchen raus, glaube ich, ja.
Das
Weil
ist
es gab ja
nur,
noch
um
was.
rauszufinden, ob die miteinander zum Züchten gehen,
Ah,
glaube
jetzt
ich.
hat,
Also,
okay, gut, irgendwie habe ich das nie verstanden.
glaube ich. Ich meine, das ist also nur, um rauszufinden, ob du die beiden züchten kannst.
Ja, ich weiß nur, dass sie oft gehüpft sind, wenn man schnell drauf getippt hat, aber ich glaube, das hat nichts gebracht.
Ja.
Also dieser Freundschafts, also meinst du jetzt diesen Vergleich mit den beiden Pokémon?
Nee, ich meine diesen
Weil der
Freundschaftsstatus für
Freundschaftsstatus,
die.
da wurde angezeigt, wie viel Freundschaftspunkte dein Pokémon hat. Das ist ja einfach ein Wert von 0 bis 255 und ist wichtig zum Beispiel zum Entwickeln von Pokémon, die auf Freundschaft basieren.
Ah, so war das,
Ah, okay.
okay.
Aber es gab auch diesen Vergleich,
Ja, mit
wie
den
sehr sich zwei
beiden
Pokémon aus dem Team
Sinnlosen.
halt mögen. Und
Ja.
das ist fürs Züchten, genau. Also
Ja.
das sind zwei verschiedene Funktionen.
Ja, also Freundschaftsstatus, das war dieses Ding, wo man gehalten hat und dann kamen die Herzchen. Ja, genau.
Ja,
Um
genau.
herauszufinden, wie sehr ich Pokémon mag. Ja, das, ja. Ich weiß nicht, also irgendwie nützlich, ja, es war halt da.
Es gab den Münzwurf. Ihr konntet eine Carpador-Münze flippen.
Ja,
Ihr musstet aber dafür VM8 haben.
es gab auch einen wunderschönen Kalender, wo man nur Tage markieren konnte. Ich weiß auch nicht, also irgendwie. Es war schon ziemlich viel Müll dabei.
Ja, es war, wie gesagt, das ist halt Pokémons Angewohnheit, wir haben ein neues Feature und wir nutzen das jetzt und dafür war es okay.
Ja, natürlich. Vielleicht mal zu einer Neuerung, die nicht ganz so offensichtlich war, zumindest nicht immer. Nämlich gab es ab der vierten Generation kleine sichtbare Unterschiede zwischen verschiedenen Pokémon, nämlich abhängig von deren Geschlecht. Es gab so eine, also es ist jetzt eine kosmetische Neuerung, die halt mit der verbesserten Grafikengine und so weiter, ja, kamen. Und sich dann Game Freak gedacht hat, ja, machen wir das halt einfach mal und haben ein bisschen Spaß damit. Es gibt sehr viele Pokémon, bei denen es offensichtlich ist, gibt viele Pokémon, bei denen es nicht ganz so offensichtlich ist. Ich habe mal letztens ein Video angeguckt mit allen Unterschieden. Da waren einige dabei, ich meine bei Flamely, es gibt tatsächlich einen Geschlechterunterschied bei Flamely. Das ist ein Pixel im Backsprite.
Oha.
Ja. Also, ist aber, wie gesagt, manche sind ein bisschen mehr offensichtlich, zum Beispiel wie bei Hippoderos
Cellos
und
und Gastrodon zum
Charlotte,
Beispiel.
ja, bei denen war es nicht Geschlecht, sondern Herkunft.
Ah,
Nämlich
ups.
westlich vom und östlich vom, wie hieß
Berg.
er? Berg, genau. Ja. Dingsberg. Wo die Speersäule oben drauf ist. Oh ja, wo ich jetzt hinaus wollte, war Hippoderos zum Beispiel, wo das weibliche schwarz ist und das männliche braun. Zum
Ja.
Beispiel, ja.
Eine weitere Änderung, die man nicht direkt bemerkt, eventuell haben es viele Spieler auch einfach gar nicht bemerkt, sind Änderungen im Kampfsystem. Und zwar gab es schon immer physische und spezielle Attacken in Pokémon, allerdings waren sie bis einschließlich zur dritten Generation dadurch bestimmt, welchen Typ die Attacke hatte. Und jetzt ist es so, dass jede Attacke eben entweder physisch oder speziell zugewiesen wurde, unabhängig von den Typen.
Genau.
Dadurch gab es dann natürlich viel mehr Diversität bei den Builds, weil jetzt zum Beispiel durch sowas wie Donnerschlag und sowas und die ganzen Schläger auch diese vorher nur speziellen Pokémon physisch gespielt werden konnten und sowas wie Hyperstrahl, das mittlerweile jetzt speziell ist, hat natürlich auch viel mehr Sinn gemacht dann.
Ja, so wurden zum Beispiel Pokémon wie Kingler, die als Wasser-Pokémon einen hohen Angriffswert hatten, die vorher nicht ganz so nützlich waren, weil Wasser die ganze Zeit eben spezial war, wurden die jetzt eben auch nützlicher. Also nützlicher, ja. Weil sie eben mit ihren Attacken, die sie lernen konnten, auch mal physisch angreifen konnten. Das war immer so ein ziemlich großer Knackpunkt bei den Pokémon-Spielen bis zur dritten Generation einschließlich. Vor allem, ich bringe das Beispiel immer sehr, sehr gerne, die Attacke Spukball, die als Geist-Attacke immer physisch war, aber die Spezialverteidigung gesenkt hat. Das war immer schön, ja. Das ist irgendwas schiefgelaufen damals.
Ja, aus Pokémon wie Gyarados sind natürlich auch einfach extrem gut dafür geworden.
Ja, absolut, ja. Und vor allem wurde dann auch jetzt, zum Beispiel denken wir mal an Nocturne. Nocturne wurde schon seit der ja ersten, zweiten, wo es halt auftauchte, hatte es halt immer die Feuerschlag, Donnerschlag, Eishieb-Geschichten drauf. Und das war halt, ja, Feuerschlag und Donnerschlag waren halt spezial. Und das war für Nocturne, was halt ein Kampf-Pokémon ist mit hohem physischen Angriff, jetzt nicht ganz so optimal. Hat sich dann in der vierten Generation eben geregelt damit.
Genau, was gab's noch Neues? Ja, Wettbewerbe. Wettbewerbe waren relativ ähnlich wie in der dritten Generation. Allerdings konnte man jetzt seine Pokémon anziehen.
Ja, man konnte sie dekorieren. Ziemlich, ziemlich hübsch. Also man hat auf verschiedenen Wegen eben so kleine Accessoires bekommen, die man dann in seinen Koffer gestopft hat und dann konnte man damit seine Pokémon dekorieren. Wie man dann wollte. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich hab die Wettbewerbe in der vierten Generation haben wir irgendwie nicht so zugesagt.
Ich fand das Dekorieren schön, deshalb habe ich es viel gemacht.
Ja, aber das konntest du ja auch außerhalb der Wettbewerbe.
Das stimmt, ja.
Aber die Wettbewerbe haben halt einen Anreiz gegeben.
Ja, also es war halt so eine kleine Minispielgeschichte. Du hattest halt das Anziehen, du hattest dann so einen Tanzwettbewerb und ich glaube auch die Attacken gab's ja auch, ne?
Ja.
Also wie eben schon in der dritten Generation, nur halt eben erweitert. Durch dieses Anziehen und das Tanzen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich bin nie so ganz dahinter gestiegen. In der dritten Generation habe ich noch gemocht, da war es war ziemlich einfach, würde ich sagen. Man ist da einfach reingegangen, hatte sein Moveset für die Wettbewerbe und das war's dann, hat dann halt seine Strategie verfolgt. Aber ich weiß nicht, irgendwie, in der vierten Generation habe ich es irgendwie nicht so dolle gefunden. Ich habe es auch jetzt nicht wirklich oft versucht. Aber auch nur.
Obwohl du sie so oft durchgespielt hast.
Ja. Ja, aber auch nur, weil ich es in der dritten Generation so exzessiv gespielt habe. Und ich gedacht, dann habe ich keine Lust auf Wettbewerbe. Oder keine Lust mehr auf Wettbewerbe. Ein weiteres großes Feature, was man vielleicht noch anbringen sollte, ist der Untergrund. Wir haben ja vorhin schon von Mehrspieler gesprochen und in der dritten Generation gab es ja Geheimbasen, gab es in der vierten Generation auch, aber halt nur im Untergrund. Der Untergrund ist, man könnte fast sagen, eine zweite Region fast. Gibt unten auch NPCs, mit denen kann man tauschen, man kann buddeln gehen, kann Items finden und so weiter und so fort.
Steine freikloppen.
Genau, Steine, Tafeln, Scherben, Fossilien, was denn da unten so alles gibt. Und Sphären. Diese Sphären sind im Untergrund die Währung, mit denen man zum Beispiel sich Items ertauschen kann oder eben Mobiliar für seine Geheimbasis. Und das Problem allerdings daran war, dass deine Geheimbasis, wenn du dann angefangen hast, da waren dann natürlich lauter Felsen drinne. Man kann ja natürlich nicht einen Raum ganz für sich allein haben, muss natürlich irgendwie ein Hindernis geben. Um einen Anreiz zu schaffen für das Flaggensammeln. Den Mehrspieler-Aspekt. Ja, das macht man jetzt in Omega Rubin und Alpha Saphir auch wieder, das Flaggensammeln. Das haben sie damals eingeführt. Je nachdem, wie viele Flaggen man dann gesammelt hat, steigt man dann im Rang auf und kann dann auch diese Felsen dann entfernen und hat dann dementsprechend mehr Platz in seiner Geheimbasis zum Dekorieren. War ganz schön.
Es ist echt witzig, dass das Flaggensammeln jetzt wieder in der dritten Generation, also in den Remakes, eingeführt wurde, weil der ganze Untergrund ja quasi einfach eine Fortführung der Geheimbasen der dritten Generation sind. Und jetzt ist es wieder Full Circle gegangen.
Ja.
Ich hoffe mal, wir werden auch wieder Geheimbasen in der siebten Generation haben. Das wäre wunderschön.
Das wäre echt schön. Was ich auch ganz schön fand, war, dass der Champ dieses Mal bei den Top 5, beziehungsweise der Top 4 und der Champ halt, der Champ einfach mal eine Frau war. Fand ich sehr cool. Also Cynthia, habe ich sehr gefeiert.
Ja, ich höre viele Leute sagen, dass sie Cynthia als den besten Champ erachten. Also.
Troy.
Ich weiß nicht, ja, ich wollte gerade sagen, Nilda hat da eine andere Meinung. Ich habe mich noch für keinen entschieden. Für mich ist es wirklich schwer zu entscheiden.
Ich denke, es ist Vasili für dich, oder?
Es ist eindeutig Vasili und Lilia, ja, ganz, ganz knapp. Aber um Gottes Willen, nein.
Ich fand Cynthia aber auch wirklich gut, weil ich fand sie wirklich so ein bisschen furchteinflößend auch als letzter Champion mit der Musik. Ich glaube, der Soundtrack oder das Knackrack haben da viel zu beigetragen. Aber
ja.
Es war wirklich, hat sich wie ein Champion angefühlt.
Auf jeden Fall, ja. War in Platin auch bockschwer.
Ja.
Das kann man, glaube ich, sagen. Fand ich auch ganz schön, dass Cynthia in Platin so in die Story eingebunden wurde. Und dann praktisch, sie geht ja dann auch mit dir in die Zerrwelt und löst das ganze Problem und so weiter und so fort. Fand ich ganz nett. Ich finde es immer schön, wenn man die Bosse auch außerhalb ihres natürlichen Lebensraums sieht. Ja,
Ja.
weil ansonsten haben wir ja nicht viel zu melden, ne? Die Arenaleiter und die Top 4. Ich meine, den einzigen Top 4, die man. Ich weiß nicht, außerhalb der Liga, ich meine, Ignaz, der ist der Einzige, den man so außerhalb sieht, der so ein bisschen was macht. Ich meine, der macht sich nur Sorgen um, wer ist der Gute? Ach, der Arenaleiter
Ja.
Volkner. Das aber ansonsten ist er jetzt nicht so. Ich weiß
Ja,
nicht, es
doch,
kommt mir immer
also.
so aufgesetzt vor, weil es sind Charaktere, die sind einfach nur Bosse. Super.
Ja, die sind halt da, um sie zu bekämpfen. Und das fand ich halt auch. Ich fand, das hat einen so ein bisschen durchgeleitet, als Cynthia einen dann sozusagen mitgenommen hat, beziehungsweise, ja, als man dann so mit ihr gegangen ist, weil hatte so was Tutorenmäßiges. Also ich fand das cool.
Ja, so eine große Schwester, ne?
Ja, genau. So nach dem Motto, hey, ja, jetzt lass uns doch was zusammen machen. Und du denkst dir, boah, ich bin voll Fame. Ja.
Wo ich gerade schon von den Bossen geredet habe, es gab so ein paar kleine Ausnahmen von denen, die sich auch mal außerhalb ihrer Arena gezeigt haben, wie zum Beispiel Marinus, der ziemlich oft außerhalb seiner Arena zu sehen war, dann teilweise auch story-technisch, als dann im Groß Team Galactic im Großmoor in der Safari-Zone von Sinnoh da sein Unwesen getrieben hat. Fand ich ganz schön. Und Lamina, die ja ziemlich viel auch mit Wettbewerben und alles zu tun hat. Und Lamina fand ich immer ziemlich besonders charmant, weil sie einen französischen Akzent hat. Und ich, und ja, ich finde das immer so schön zum Lesen. Weiß auch
Ich fand
nicht.
ihre Haare immer krass.
Ja,
Es waren einfach so vier.
ich weiß nicht, wie die Physio funktioniert. Das sind irgendwie so vier Bienenstöcke oder was das ist. Wespennester.
Wahrscheinlich,
Vier
ja.
Wespennester.
Sehr viel Gel
Ganz, ganz
und
viel.
Draht.
Ja. Bestimmt die Unterkonstruktion aus Bauschaum oder Glasur oder so.
Da muss irgendeine Form dahinter stecken irgendwie. Das ist irgendwie, weiß auch
Es
nicht.
gibt ja diese Fake-Bun-Dinger, wo man sich dann in die Haare stecken kann und man dann den perfekten Dutt hat, aber eigentlich
Die hat sich bestimmt
der
eine Form
Dutt.
gegossen.
Wahrscheinlich. Ja.
Vielleicht mal was wir sonst im Cast nicht machen. Ich möchte mal den Anime ganz kurz erwähnen. Und zwar, ich habe durch ein Let's Play von Pokémon Platin erfahren, dass die Episoden über Sinnoh ja ziemlich, ziemlich lustig und interessant sein sollen. Ich habe mir mal angeguckt, die Arena-Kämpfe oder beziehungsweise der Arena-Kampf gegen Adam, Ash gegen Adam, da war die Folge, die muss man sich unbedingt mal angeguckt haben, weil Adam ist so der Typ, der, ja, er sieht halt ziemlich, ziemlich, ja, rau aus und dann ziemlich, ist halt ein Stahlkerl mit seiner Schaufel und seinem zerfetzten Cape und alles, aber ist halt sehr, ja, strahlt voller Lebensfreude, kann man sagen. Also er ist im Anime ist er ziemlich laut. Und er liebt alles. Das ist so toll. Team Rocket gräbt da irgendwie in ein Loch rein und klaut seine Fossiliensammlung und er bewundert einfach nur, wie schön das Loch aussieht. Wer die Chance hat, schaut euch die Folge mal an. Ich finde das so toll. Ich finde halt seine Catchphrase so schön so. Er schreit halt immer, ich liebe! Und dann so, ich liebe dieses Loch, ich liebe Polterus. Das ist so toll. Fand ich ganz, ganz, ganz schön. Also, ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Hui, wir sind schon voll lang dran.
Ja, deswegen würde ich sagen, switchen wir vielleicht mal Spiele,
Ja.
weil die vierte Generation besteht nicht nur aus Diamant, Perl und Platin, sondern hatte auch Remakes.
Zum Glück, und diese Remakes sind ganz besondere Spiele, die ich heute noch zu den auf jeden Fall besten Pokémon-Spielen, die es gibt, zähle. Und zwar Heart Gold und Soul Silver, die lang erwarteten Remakes der zweiten Generation.
Oh ja. Die mit dem Pokéwalker kamen, den ich nie aus der Box genommen habe.
So traurig,
Was
weil
ich
es so ein
immer noch
gutes
bereue,
Pokémon
weil
ist.
ich hätte ich nämlich so ein surfendes und fliegendes Pikachu kriegen können.
Der Pokéwalker ist einfach ein Traum. Also alle Leute, die jetzt gerade Pokémon Go hypen, das war eigentlich so der, also was ganz anderes zwar, aber ihr musstet auch laufen, damit irgendwas mit euren Pokémon passiert ist.
Ja, Gamfrick hat ja schon immer irgendwie versucht, Leute zum Gehen zu motivieren mit Pokémon. Am Anfang gab es ja auch diese Pikachu-Pedometer. Der Pokéwalker war die entwickelte Version davon. Du konntest eben ein Pokémon aus deinem Team darauf laden und dann durch die Schritte hast du da quasi Kurse, also so Routen durchlaufen und konntest da dein Pokémon treffen und auch fangen und dann später wieder auf dein Spiel übertragen.
Ja, also
Obwohl
das Ganze.
Kilometer ja etwas zweifelhafter Name ist.
Ja, ist. Heißt halt leider so. Aber ja, das Ganze hat halt dann funktioniert, wie die Pension pro Schritt halt ein Erfahrungspunkt für das Pokémon, das drauf war. und man konnte halt auf dem Weg dann eben Pokémon, besondere Pokémon fangen. Und wie gesagt, es gab natürlich auch, wie ist der, gelb-gelber, gold-gelber Wald oder irgendwie sowas gab's, wo man eben sich besondere Pikachu fangen konnte. Das war so ein Download-Kurs. Und ja, da gab's halt ein fliegendes und ein surfendes Pikachu und ich mag die ziemlich gerne und ich habe das halt verpasst. Ja. Deswegen, ja. Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich es nicht verwendet habe. Aber das Gute daran ist, mein Pokébocker, den ich in meiner Soul-Silver-Verpackung habe, der ist noch brandneu. Also komplett unbespielt.
Ja, da wird's aber Zeit für mich.
Ja, ich sollte vielleicht mal, vielleicht kriege ich ja irgendwie, nee, kann ich nicht, ist ja Download. Ach, verdammt.
Mensch.
Aber gut, ja, vielleicht sagen wir also natürlich grafische Neuerungen und zwar massiv. Ich meine, die Originale waren Game Boy und das jetzt DS, also da liegt eine Konsole dazwischen. Ich fand es sehr, sehr schön, wie sie Johto gestaltet haben, tatsächlich auch in den Remakes. Man hat wirklich gesehen, wie japanisch Johto eigentlich ist. Mhm. Endlich mal. Also das ist sehr, sehr schön geworden, muss ich auf jeden Fall sagen.
Der Soundtrack ist auch wirklich richtig schön remastert worden. Und wer ihm das trotzdem nicht gefallen hat, der konnte durch ein Basis-Item nach der Hauptstory sogar den kompletten alten Spiel-Soundtrack hören. Also den neuen Soundtrack einfach durch den alten ersetzen. Das fand ich so cool.
Ja.
Bin traurig, dass es in Oras nicht so ist.
Es gab als Basis-Item den Gameboy-Player, den man nach, wenn man alle 16 Orden hatte, kriegen konnte. Ich fand das sehr schön. Also das Lustige war auch daran, dass auch Lieder, die es in den Original nicht gab, dass die auch in einer Gameboy-Version drin waren. Zum Beispiel die Pokadlon-Themen. Oder das Safari-Zone-Thema. Und ja, es gab tatsächlich in den Remakes eine Safari-Zone, die in den Originalen nicht drin war. Fand ich ganz toll.
Ja, also man merkt wirklich an jeder Ecke, das Spiel ist sowas von poliert und ja, da steckt wirklich viel Arbeit drin und Liebe. Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also Heart, Gold und Soul Silver sind meine Lieblingsremakes. Ich mag sie lieber als Omega Ruby und Alpha Saphir einfach nur weil, und das habe ich schon mal gesagt, weil Heart, Gold und Soul Silver so eine Mischung sind aus, also es sind keine strikten Gold-Silber-Remakes, sondern es ist da, man merkt auch Kristall. Mhm. Und man merkt Kristall wirklich stark und sehr und man merkt es den Spielen auch an, dass das so implementiert wurde. Das hat mir bei Omega Rubin Alpha Saphir eben gefehlt. Da hast du dann nur zum Schluss deine Delta-Episode, was dann so ein bisschen ins Markt andeutet und das war's dann. Ja, das ist dann nicht mal eine Kampfzone. Also
Die meisten wissen, dass ich die dritte Generation wirklich liebe, aber auch ich würde sagen, dass Heart, Gold und Silver auf jeden Fall die besseren Remakes sind. Du hast halt in Oras, ist sowas wie die Kampfzone weggefallen und in Heart, Gold und Silver wurde sowas wie die Safari-Zone hinzugefügt. Das ist so,
ja.
Bei einem wurde sich irgendwie mehr Mühe gegeben.
Ja, ja, und auch in Heart, Gold und Soul Silver gab's eine Kampfzone.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, die, ja. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das Einzige, also, nein, es gab eigentlich gar nichts, was mir an Heart, Gold und Soul Silver nicht gefallen hat. Bis auf vielleicht dieses Pokémon hinterherlaufen Ding.
Also, das fand ich sehr cool, muss ich sagen.
Es hat mich, also, später hat's mich dann irgendwann gestört, aber man gewöhnt sich. Ich fand auch so schön, dass sie, also wir hatten ja am Anfang schon gesagt, Touchscreen und so weiter und so fort. Das haben sie in Heart, Gold und Soul Silver noch ein bisschen weiter gesponnen, wo einfach das Startmenü auf den Touchscreen gelegt wurde, komplett. Zusammen mit Basis-Items, man konnte zwei registrieren, eins auf Y und eins auf Touchscreen. Und es gab einen Run-Button. Es gab tatsächlich einen Knopf, den man drücken konnte und dann hatte man Auto-Tubentreter.
Ich werde für immer traurig sein, dass dieses Feature einfach wieder weggeworfen wurde. Es war so praktisch und so einfach und warum gibt es das nicht mehr?
Ja, es war so toll. Ich fand das wirklich so schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind, glaube ich, die rundesten Pokémon-Spiele, kann man glaube ich, sagen. Also man kann bei Heart, Gold und Soul Silver nicht viel meckern, ehrlich gesagt.
Hier ist übrigens, glaube ich, das, was wir vorhin gesucht haben, dass man nämlich über die Radiosendung von Professor Eich über die Schwarm-Pokémon erfährt.
Das ist nur in Heart, Gold und Soul Silver so.
Genau.
Das ist in Heart, Gold und Soul Silver. Und das Lustige ist auch, wenn man den Nationaldex hat, spielen auch Lieder aus anderen Pokémon-Spielen im Radio, die dann Pokémon aus den Regionen anlocken. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich finde das Radio-Feature fand ich auch immer sehr, sehr toll. Das Einzige, was ich nicht so toll fand, das hat sich leider bis heute durchgezogen, das ist eben, dass die das Glücksspiel rausgenommen haben. Und ich bin dann immer noch traurig drüber. Ich meine, es gab zwar Volto-Falle, aber ja, nicht.
Ja,
so ein Minesweeper-Sudoku-Mix, wer es braucht, meins war es nicht.
Ja, es ist schade, dass die Gesetze da so sind.
Ja. Das Ganze, in Diamant und Perl war es noch drin, ab Platin haben sie es dann rausgenommen, die Spielhalle. In der europäischen Platin war es nicht mehr drin. Nordamerikanische hat's noch, wenn ich richtig informiert bin.
Ich weiß es zumindest nicht besser.
Ja, okay. Ich bin mir ziemlich sicher.
Ja, also in Zusammenfassung würde ich sagen, dass die vierte Generation nicht so einen Riesensprung gemacht hat wie zum Beispiel die dritte Generation davor. Aber es hat einfach viele Ideen aus der dritten Generation sehr, sehr gut fortgeführt.
Ja.
Und man sieht es auch in der Grafik. Es ist einfach, du hast die dritte Generation genommen und grafisch durch so Pseudo-3D oder 2,5D-Elemente verbessert. Und es hat sich, sah alles sehr harmonisch aus.
Absolut. Ja, also vor allem Hardgold und Soul Silver, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine,
Diamant,
der Platin auch.
Ja, man merkt halt, dass sie die neue Konsole wirklich eigentlich bis ins Detail ausgeschöpft haben oder versucht haben auszuschöpfen, sodass man ja viel an Spielspaß hat eigentlich durch viele kleine Sachen als
ja,
jetzt
ja,
viele große.
Ich meine, ich denk da immer gerne an die Zerbel, wo man einfach an Wänden langläuft oder halt wirklich ohne, dass sich die Kamera irgendwie dreht, dann... Ich meine, es ist zwar komisch zum Steuern, aber wenn man sich jetzt mal dran gewöhnt hat, ist das ziemlich cool eigentlich.
Ja.
Und man kann auch einen Wasserfall hoch runter surfen.
Die Zerbel zeigt auch, wie man trotz immer noch quasi 2D-Grafik schöne 3D-Grafik-Elemente benutzen kann. Ich bin sehr froh, dass sie nicht schon da in eine ähnliche Grafik wie XY gewechselt sind, weil das hätte auf dem 3DS oder auf dem normalen DS einfach nicht gut ausgesehen.
Ja,
das stimmt.
Die Sprite-Grafik, dadurch sind eben auch die Spiele, also die vierte Generation sieht immer noch fantastisch aus und wird das auch immer tun.
Absolut.
Sprite-Grafik.
Ja. Absolut. Und ich werde auch, ich glaube in Zukunft, auch vor allem auch die Remakes dann, aber auch Platin noch ziemlich häufig spielen, weil ich spiele einfach sehr, sehr, sehr gerne.
Geht mir genauso. Ich wäre auch mal wieder Zeit für ein Game.
Doch, also Platin wäre jetzt auch nicht echt nicht schlecht.
Ja. Aber vielleicht haben wir ja in ein, zwei Jahren schon die Remakes.
Wer weiß. Ja, jetzt geht's erstmal dann im Oktober, November.
November, ja.
Ja, November geht's erstmal dann an Sonne und Mond.
Genau. Und wer weiß, vielleicht kommen ja dann die Generation 4 Remakes. Wir sind aber erstmal auf Sonne und Mond gespannt. Ich meine, deswegen machen wir diese Generationenkarte, um ein bisschen zu hypen.
Zwei Kasten haben wir noch vorher vor uns und bis dahin war das mal wieder ein Schuss in den Ofen.